Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Mein Gast heute Abend ist einer der bestinformierten Journalisten dieser Stadt. Immer auf Achse mit allen Leuten im Gespräch, ob Politik, Kultur, Gesellschaft, kurz ein Allrounder. Es handelt sich natürlich um den Chefredakteur des Wiesbadener Stadtmagazins Sensor, Dirk Fellinghauer. Vor 3 Jahren war er in der Blauen Stunde zum Jahresrückblick und so einen wollen wir heute wieder angehen. Guten Abend, Dirk. Wie schön, dass du hier bist.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend, Jutta. Guten Abend, Radio Rheinwelderland.
Hast du schon viel auf dem Schirm für unseren Rückblick? Vielleicht kannst du ein paar Stichworte sagen.
Ja, das war ja ein sehr, sehr besonderes, ein sonderbares Jahr, was wir hier in Wiesbaden, natürlich nicht nur in Wiesbaden, auf der ganzen Welt erlebt haben, aber auch in Wiesbaden. Ich glaube, daraus ergeben sich sicher schon einige Themen, die wir besprechen. Die Lage durch Corona, durch die Pandemie, die Folgen für die Betroffenen, wie sie vielleicht spezifisch hier in Wiesbaden sind. Und was einfach alles in dieser Zeit entstanden ist oder auch nicht entstanden ist, liegen geblieben ist. Es gibt die großen Baustellen, die Dauerbaustellen, zum Beispiel eben Thema Walhalla, was uns über Jahre schon begleitet und wo jetzt vielleicht ein bisschen Bewegung doch wieder reinkommt. Und überhaupt das Thema Räume für Kunst, Kultur. Vielleicht drehen wir auch eine Runde mit der Citybahn, also ich glaube.
Nein, das ist jetzt gelaufen. Ja. Lass mich nochmal rekapitulieren. Im Februar trafen wir uns bei der Vorstellung des neuen Poetikdozenten Sascha Stanisic und verabredeten uns zum Jahresende, um nach den quälenden Turbulenzen in der Stadtpolitik nach erhofften Neuanfängen und Zukunftsideen zu forschen. Dann kam Corona. Stanisic konnte genau eine Lesung absolvieren, der Rest wurde auf den November verschoben und ist gerade wieder abgesagt worden. Übermorgen sollte das, glaube ich, sein. Und was ist sonst nicht alles abgesagt worden? Was hast du denn am meisten vermisst?
Also ganz persönlich am meisten vermisst habe ich, glaube ich, ich sage immer gerne den Satz, auch in regulären Zeiten, there is no music like live music. Ich bin ein riesengroßer Musikfan und ganz besonders ein großer Konzertgänger. Und das habe ich am meisten gespürt, dass das fehlt und dementsprechend auch vermisst. Außerdem liebe ich die Wiesbadener Kinofestivals, Filmfestivals. Die fehlen mir auch ganz besonders, weil die immer ein ganz besonderes Flair und Menschen aus aller Welt hier in die Stadt bringen. Im Moment läuft ja jetzt gerade das X-Round Filmfest on Couch, diesmal sozusagen als jetzt doch rein On-Demand-Festival und darin noch integriert das Go East Festival, was ja am Anfang der Pandemie sozusagen ausfiel. Und ja, das wären so die zwei großen kulturellen Themen, die mir fehlen, tatsächlich zu erleben.
In einem Editorial hast du das Lob des Alleinseins verkündet. Hast du erfreuliche Selbsterfahrungen hinter dir?
Es ist eigentlich eine Dauererfahrung, also daran hat sich tatsächlich auch immer noch nichts geändert, auch in dieser langen, langen Zeit, die uns jetzt die Pandemie begleitet und uns vom Zusammensein abhält, ist das was ich immer noch genieße, das Alleinsein, das auch wenn es in diesem Fall erzwungene ist, also das ist vielleicht mein persönliches Glück, dass ich auch kein Problem damit habe, allein zu sein, aber wie ich ja auch im Editorial geschrieben habe, ist mir sehr, sehr bewusst, dass es sehr viele Menschen gibt, die natürlich da ein Problem mit haben und für die diese Zeit jetzt noch schwieriger ist, in Kontakt mit Menschen zu kommen oder eben diese Nicht-Kontaktmöglichkeiten auszuhalten.
Vielen Menschen, vor allem Kulturveranstalter und Solo-Selbstständigen, ist es schlecht gegangen. Die Hilfen der Politik waren nicht nennenswert oder gar nicht vorhanden. Gerade heute im Sensor steht ein langer Artikel über die großen Nöte der Kultur. Du bist Mitglied des Kulturbeirats. Gerade habt ihr einen Appell an die Politiker veröffentlicht mit Fürsorge und Wertschätzung auf die Lage der Betroffenen zu reagieren. An welche Politiker habt ihr denn appelliert?
Ja, natürlich naheliegenderweise erstmal an die Direktverantwortlichen, also an den Kulturdezernenten und auch Kulturamt, Kulturverwaltung. Aber im weiteren Gang der Dinge natürlich insgesamt an die Stadtverordneten, die irgendwann immer wieder über Gelder, über geplante Gelder, über aufgestockte Gelder, über mögliche Streichungen von Geldern zu entscheiden und zu befinden haben. Da richtet sich der Appell natürlich insgesamt in diesem Fall an alle, die an der Stadt, in der Stadtpolitik Verantwortung tragen oder mitbestimmen.
So viel können nur die Stadtpolitiker gar nicht machen, weil das nicht in ihrem Bereich liegt oder in ihrer Verantwortung. Also das ist dann Ländersache.
Ja, das ist ja insgesamt ein Problem natürlich, dass es die unterschiedlichsten Zuständigkeiten gibt. Und dann birgt das ja auch immer ein bisschen die Gefahr, dass man das gerne hin und her schiebt, dass die Stadt sagt, nee, da ist das Land zuständig, das Land sagt, die Kommunen müssen dieses und jenes entscheiden. Aber es ist nicht so, dass die Stadt überhaupt keine Handhabe hat. Es gibt ja durchaus einen Kulturetat, der ja auch dankenswerterweise nicht ohne Zutun des Kulturbeirats sehr massiv aufgestockt wurde. Und mein Eindruck ist, dass sowohl der Kulturdezernent als auch die Kulturverantwortlichen da schon bisher sehr aufmerksam und bewusst mit umgehen, dass durchaus zum Beispiel auch eine Flexibilität spürbar ist, wenn Gelder, die für andere Dinge eigentlich vorgesehen waren, die jetzt wegen der Pandemie nicht stattfinden können, dass dort relativ unkompliziert diese Gelder dann umgeschichtet werden und den Kulturschaffenden auch auf vielleicht unbürokratischere Weise, als es üblicherweise der Fall ist, zukommen lassen oder zur Verfügung stellen.
Jenseits dieser Problematik hast du in diesen Monaten auch Auswege aus der Krise gesehen und kreative Lösungen womöglich?
Ja, das war sicher in der, also schön festzustellen, in dieser Zeit vieler Unmöglichkeiten haben wir gerade auch einen Sommer der vielen Möglichkeiten erlebt. Dinge, die vorher nicht denkbar waren, die dann sehr schnell möglich waren, dass eben ganz neue Plätze erobert wurden, die bespielt werden konnten. Da hat zum einen ein großes Miteinander innerhalb der Kulturszene stattgefunden. Zum Beispiel das Schloss Freudenberg hat gesagt, wir sind hier, wir haben ganz, ganz viel Raum, kommt zu uns. Und dann war in diesem riesigen Park auf einmal in der einen Ecke zum Beispiel das Künstlerhaus oder das Freie Theater, die Aufführungen hatten. In der anderen Ecke hat eine Lesung stattgefunden. Also das wurde so ein Freiraum. Oder auch das Adamstal, Hofgut Adamstal, das auf einmal seine Reithalle zur Verfügung gestellt hat, um dort Kultur zu schaffen. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich auch, dass da auch ein Bemühen zumindest grundsätzlich der Stadt war, Dinge schneller und einfacher möglich zu machen, was jetzt Genehmigungen und so weiter angeht.
Meinst du, es würde auch einen Winter der Möglichkeiten geben? Wie schätzt du die Stimmung ein?
Ja, das merkt man jetzt schon, dass das ein riesiger Unterschied ist. Also zum einen war es, ich nenne es jetzt mal den ersten Lockdown, den Frühjahrs-Lockdown, zum einen war es neu, zum anderen war Frühjahr eben, es ging in den Sommer hinein, es war die Freiluftsaison, wo logischerweise sehr viel mehr möglich war, die Kreativität, die entstanden ist, auch dort für Räume zu finden und zu schaffen. Und man hat auch gemerkt, das war eine Stimmung, ein Spirit zu sagen, nee, wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen, wir überlegen jetzt, was wir machen können. Und es sind ganz viele neue Ideen, Formate und so weiter entstanden. Und jetzt habe ich leider das Gefühl, was ja sehr nachvollziehbar ist, dass jetzt ein doppelter Faktor ist, der es jetzt schwieriger macht. Zum einen, weil es das zweite Mal ist, weil vieles jetzt vorbereitet wurde und sich auf neue Gegebenheiten, scheinbar Gegebenheiten, eingestellt wurde. Und als man fertig war mit den Planungen und loslegen wollte, ist auf einmal der Hammer kam und gesagt wurde, nein, das geht jetzt doch wieder nicht. Das ist natürlich sehr demotivierend und frustrierend. Und zum anderen ist es, glaube ich, ganz einfach logischerweise, wenn man jetzt in einen dunklen, kalten, ungemütlichen Herbst und Winter hineingeht, ist natürlich eine andere Stimmung, eine bedrücktere Stimmung sowieso und eben auch sehr viel eingeschränktere Möglichkeiten, Dinge zu tun.
Ja, für viele ist das niederschmetternd. Die Frage ist, dass es genug eigentlich doch eine ganze Reihe von Gruppen gibt, die versuchen, mit Online-Angeboten noch die Laune aufrechtzuerhalten und das Programm zu machen. Was hältst du davon? Ist das sinnvoll? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Was hast du gehört?
Ja, ich denke auch, das ist ein sehr schwieriges Thema. Auch da war es am Anfang so, als es losging, hat auf einmal jeder irgendwas ausprobiert und alle waren neugierig und sicher hat das Publikum sich auch Sachen angeschaut und mein Gefühl oder mein Eindruck ist aber, dass es relativ schnell dann man merkte, dass das kein wirklicher Ersatz für das tatsächliche Erleben sein kann. Zum einen vom Gefühl her, dass man in der Künstler-Publikumsbeziehung hat. Da fehlt einfach dieses Live-Moment und dann kommen aber auch so ganz praktische technische Sachen dazu. Also ein Künstler, der sonst auf der Bühne steht, der ist nicht zwangsläufig auch ein super Crack, was technische Sachen angeht. Und das merkt man dann halt leider auch in manchen Umsetzungen. Also manche haben sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das war schon beeindruckend professionell. Aber gerade wenn man jetzt nochmal schaut, dann heißt es ja, es geht jetzt ein Livestream los um 18 Uhr. Dann geht man um 18 Uhr auf die entsprechende Seite und dann sitzt man da und dann steht da, ja, der Livestream geht bald los. Und dann weiß man aber gar nicht. Also dann sitzt man davor, dann sieht man irgendwann vielleicht mal die ersten hilflosen Gesichter hinter der Kamera, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen. Also ich glaube, es ist leider sehr, sehr schwierig, da adäquaten Ersatz zu schaffen.
Da fehlen die Profis.
Da fehlen sicher
die das gelernt Profis. Haben ja. Und die das können.
Allerdings. Ich habe das Gefühl, um nochmal eins, also zum Beispiel, wie wir jetzt merken, gerade bei den Filmfestivals, das ist was, wo ich denke, das lässt sich relativ gut ins Netz übertragen, ja auch logischerweise, weil man sowieso Filme gewohnt ist, auf dem Bildschirm zu schauen. Und da findet das auch, also da werden dann auch, da kann man sich drauf verlassen, wann es stattfindet oder es ist so on demand, dass man es abrufen kann und dann geht es in dieser Sekunde auch los, wo man Start klickt. Aber ja genau, das wäre ein positiver Bereich, wo ich sagen würde.
Das sind eben Profis. Hallo Andrea. Nochmal zu dem, was wir vermisst haben. Ich habe Kino vermisst. Mhm. Als ich in Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal das Jahr durchgegangen bin, habe ich an mein Kino-Highlight des Jahres gedacht und das war Joker. Mhm. Auch die Filmmusik war ein Highlight. Und die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir hat einen Oscar dafür bekommen. Wir hören das Stück Joker. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Dirk Fellinghauer, dem Chefredakteur von Sensor. Dirk, natürlich ist die Stadtpolitik mit einer Mammutaufgabe befasst gewesen und ist es noch. Dennoch müssen wir uns über das unterhalten, was liegen geblieben ist und was so bald wie möglich bearbeitet und erledigt werden muss. Was ist das? Wofür müssen Lösungen gefunden werden?
Lösungen müssen gefunden werden, ich denke, für die das ganz große Thema Innenstadt, was jetzt natürlich noch gravierender wird mit den aktuellen Entwicklungen. Es finden, wenn man durchläuft, fast wöchentlich kommen neue, auch größere Leerstände dazu. Andererseits gibt es teilweise auch ist ein schneller Wechsel, dass auch erstaunlicher und erfreulicherweise der ein oder andere Laden recht schnell wieder belegt wird. Aber das Gesamtbild, würde ich schon sagen, ist so, dass es leerer wird, dass vieles verschwindet und damit natürlich dann auch die Menschen in der Stadt, ja nicht, dass sie verschwinden, aber es wird schwieriger und die Gründe werden weniger, warum man in die Stadt kommen sollte. Und da droht natürlich so ein bisschen ein Kreislauf. Dann geht es schnell an so Fragen wie Sicherheit, Sauberkeit, die Themen. Und da schließt sich dann wiederum der Kreis, würde ich sagen, dann durchaus zum Thema Kultur, wo ich ein großes Potenzial sehe und auch jetzt erste Signale sehe, dass das Bewusstsein in der Stadt langsam wächst, dass Kultur zur Belebung der Innenstadt einen wichtigen Beitrag leisten kann und umgekehrt natürlich dann die Innenstadt ein guter Ort sein kann, um die Kultur wieder zu fördern oder neue Räume zu geben.
Gibt es da schon Beispiele?
Also konkrete Beispiele nicht. Es ist im Moment sehr, sehr viel im Gespräch. Also das merke ich in verschiedenen Kreisen. Ich bin zum Beispiel auch Mitglied in der Taskforce Innenstadt, die IHK einberufen hat, wo ungefähr 20, 25 Leute sich Gedanken machen über die, speziell die Innenstadt. Auch da ist die kulturelle Belebung jetzt ein Thema. Und es ist ja der Masterplan Innenstadt ist gerade in Arbeit, der jetzt, nachdem er lange Zeit, glaube ich, vernachlässigt wurde, relativ schnell zumindest der Plan ist, den jetzt oder überhaupt zu erstellen. Auch da ist das Kultur ein Thema. Und ansonsten, ich habe einfach das Gefühl, es wird immer mal wieder jetzt angesprochen. Es gibt verschiedene Plätze, es gibt Leerstände, zum Beispiel Karstadt Sports ist jetzt rausgegangen und da der Dezernent Kessler, der dafür als Stadtentwicklungsdezernent zuständig ist, schon wissen lassen, dass er im Gespräch mit den Verantwortlichen, also mit den Eigentümern wäre, die da eine gewisse Offenheit für hätten, in einer Zwischenzeit dieses Haus für, also die, den Leerstand jetzt für kulturelle Nutzung zu öffnen. Also konkret, was jetzt passiert, ist noch nicht, aber ich habe das Gefühl, es könnte endlich mal was passieren in diese Richtung.
Das ist genau das. Du hast eben gesagt, es wird immer mal angesprochen. Das ist ja besser als nichts. Aber ich frage mich, wenn ich das höre, so vage, ist denn da ein Problembewusstsein wirklich vorhanden?
Ja, also das habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das Problembewusstsein jetzt langsam sich entwickelt. Das ist dann natürlich noch lange, oder vielleicht überraschen uns auch die Beteiligten, vielleicht auch nicht so lange, aber relativ lange entfernt von einem Lösungsbewusstsein. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass hier sehr gerne über vieles in unterschiedlichsten Gremien gesprochen wird und dann vielleicht nochmal in Unterarbeitskreise delegiert wird und am Ende keiner mehr weiß, wer jetzt eigentlich wo über was spricht. Also das ist sicher wichtig, wenn man versucht, das ein bisschen zu bündeln. Da habe ich eben zum Beispiel das Gefühl, dass da tatsächlich die IHK mit ihrer Hauptgeschäftsführerin Frau Meder ganz schön hinterher ist. Und auch der City Manager, der ist auch sehr engagiert, würde ich sagen. Da kann ich nur appellieren an seine Chefs, Chefin, dass man ihn auch machen lässt. Also dass er ist, hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick, ist super neugierig, hat auch gewisse Erfahrungen. Und aber man muss ihn auch natürlich machen lassen und nicht unter seinem Deckel oder in seinem Büro sitzen lassen und nicht rauslassen. So ein Mann muss natürlich raus auf die Straße und dann auch das, was er wieder zurückbringt von der Straße, sollte dann auch gehört werden.
Wir haben gerade eben schon, du hast es angesprochen, unseren Dauerbrenner hast du angesprochen, du weißt schon welchen.
Ja, das war Lala. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lächle oder ob es ein gequältes Lächeln ist.
Das Interessenbekundungsverfahren wurde auf Jahresanfang verschoben und das ist gemacht worden, das war Ende Juni, Anfang Juli oder Ende Juni war das, glaube ich. Mhm. Das fand man da sehr sinnvoll und vernünftig, aber jetzt haben wir November und Januar ist dann gleich und deswegen ist die Frage, also auf den Januar verschoben, es wird ja vermutlich nochmal verschoben werden. Welche Informationen hast du?
Also da habe ich jetzt keine aktuellen Informationen. Das ist allerdings natürlich eine etwas absurde Situation, die sich jetzt ergeben hat, wo auch eben wieder über Jahre, kann man sagen, darum gekämpft wurde oder darüber debattiert wurde. Da wurde eigentlich nicht richtig debattiert. Das hat alles sehr im Hintergrund stattgefunden, dass und ob und wie jetzt ein Interessenbekundungsverfahren stattfinden sollte. Es wurde immer gefordert und als es dann endlich soweit war, war dann eben diese unschöne Situation, dass man realistischerweise sagen musste, dass sich jetzt wohl niemand Seriöses dort bewerben würde. Und man dann gesagt hat, das macht jetzt keinen Sinn, jetzt müssen wir es nochmal verschieben. Und gut, das wurde damals in der Diskussion durchaus von den Skeptikern, die gesagt haben, vielleicht trotzdem es jetzt durchziehen, gesagt, wer weiß, was in einem halben Jahr ist. Die behalten jetzt natürlich in diesem Aspekt recht. Aber meine Meinung ist, man hätte trotzdem ja keinen herzaubern können. Und man kann nur hoffen, dass es zum einen, dass die Situation sich irgendwann wieder so entwickelt, dass man planen kann, dass auch potenzielle Investoren wissen könnten, in welche Richtung es geht. Aber was ein Parallelthema ist, auch jetzt genau nochmal zu dem Thema, was wir eben besprochen hatten, mit der Innenstadtbelebung, da ist Walhalla natürlich ein Riesenthema, was der Ort sein könnte, der auch für eine Belebung sorgt und wo jetzt die dauerhafte Bespielung auf absehbare Zeit nicht stattfinden wird, ist natürlich das Thema Zwischennutzung jetzt doch nochmal akuter geworden, was ja auch von der Stadt bisher sehr abwehrend behandelt wurde, wo es hieß, das ist auf keinen Fall möglich und da glaube ich, dass jetzt vielleicht doch, es wurde ja im Auftrag oder auf Bitten des Kulturbeirats ein nochmal Gutachten oder Untersuchungen jetzt angefertigt, was eine Ertüchtigung für eine Zwischennutzung, unter welchen Umständen das möglich wäre Und das wäre jetzt die Hoffnung, dass da vielleicht doch etwas geht.
Wie schön, eine Hoffnung, wie schön. Und ansonsten kommt das Thema Walhalla auf Wiedervorlage. Wir haben vor 3 Jahren schon darüber gesprochen. Ja. Ich hoffe inständig, dass wir in 3 Jahren nicht wieder darüber sprechen müssen. Das heißt, wir können schon darüber sprechen, aber über das tolle Programm, das wir dann im Walhalla sehen können.
Bis zur Einweihung wird das hier auf Wiedervorlage sein.
Ja. Zu den Planungen, die nicht in zu ferner Zukunft anstehen sollten, müssten, gehört das Thema, wie aus der zu betonierten City, immerhin das Herzstück von Wiesbaden, ein schönes, lebenswertes Quartier wird. Ich sage nur mal 3 Stichwörter. Schützenhofstraße, Hochstettenstraße, Faulbrunnenplatz.
Ja,
siehst du das? Siehst du da auch eine Dringlichkeit?
Unbedingt. Also
ich danke dir. Ich muss sagen, das gehört zu meinen Lieblingsthemen.
Ja. Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was natürlich auch daran anknüpft, was wir gerade als Thema hatten, die Thema Innenstadt. All diese Straßen und Wege liegen eigentlich auf meinen täglichen Fußwegen durch die Stadt und auch da werfe ich immer wieder Blicke hin, zum Beispiel Schützenhofstraße. Da ist ja eigentlich ein gewisses Potenzial schon gegeben, wenn man sich anschaut. Da ist dieser Wasserlauf und drumherum natürlich viel Beton und eine große Treppe, die jetzt auf eine Art gestaltet wurde, wo man sich auch drüber diskutieren könnte. Aber ich habe das Gefühl, das wäre ein Sträßchen, ein Plätzchen. Ist ja so ein bisschen eine Mischung aus Sträßchen und Plätzchen und Wege, wo man relativ schnell mit einfachen Mitteln was tun könnte.
Ja, es gibt ja vom Grünflächenamt in Verbindung mit der Wiesbaden-Stiftung jetzt diese Initiative Bäume für Wiesbaden, Wiesbaden Stadtbauen. Ja. Da kann man Bäume kaufen. Jeder Bürger, der sich da bemüßigt fühlt, kann einen Baum kaufen oder Gruppen können Bäume kaufen. Die werden dann gepflanzt. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, diese zu betonierte Innenstadt, dass die auch von dieser Grünoffensive profitieren könnte. Mhm. Also da gibt es ja in anderen Städten viele gute Beispiele, dass das was gebracht hat und die Bürger waren auch besserer Laune. Ja. Das sollte man auch unbedingt im Auge behalten.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem gibt es halt auch sehr viele gute Beispiele aus anderen Städten, wo halt ziemlich niederschwellig was passiert. Also hier in Wiesbaden hat man leider das Gefühl, dass immer jedes kleinste Veränderung des Stadtraums mit einem am besten mehrjährigen Prozess verbunden ist. Und es gibt ja auch viele Stadtmöbel oder die man relativ einfach platzieren kann, die für eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung sorgen bei den Begehern, Passanten einer Innenstadt. Und da würde ich mir auch viel mehr Improvisationsfreude wünschen und Offenheit und eben nicht, dass jeder alles mit einem unsäglichen bürokratischen und Prozess verbunden ist.
Wir wünschen gemeinsam. Lass uns eine
Lass
uns eine Medienpartnerschaft eingehen. Wir wenden uns der Kultur zu. Zuerst wieder eine skandalöse Nachricht aus der Skulptur vor dem RMCC von Monica Bonvicini wird nichts. Die Künstlerin hat die Faxen dick, das Hin und Her war ihr zu viel. Dirk, ihr habt euch im Kulturbeirat stark gemacht für diese Kunst am Bau. Was sagst du jetzt?
Ja, jetzt fällt mir auch langsam nichts mehr ein. Also ich bin da jetzt ziemlich sprachlos, eigentlich schon früh gewesen. Vom Ausgangspunkt aus bis zum Ende war das eigentlich ein Thema, was einen sprachlos gemacht hat. Es ging ja damit los, dass dieser Wettbewerb im Stillen stattgefunden hat, dass dann die Siegerin Monica Bonvicini gekürt wurde und aber überhaupt nicht informiert wurde, dass dann parallel das Ganze torpediert wurde, um dafür zu sorgen, dass eben dieses Kunstwerk dort nicht entsteht. Und dann kam der Kulturbeirat ins Spiel und damals Dr. Alexander Klar, der damalige Museumsdirektor, der gesagt hat, Moment, so geht das nicht. Und daraufhin wurde der Prozess ja wieder aufgenommen und es wurde Kontakt mit der Künstlerin aufgenommen. Sie hat das Kunstwerk überarbeitet und ja, und jetzt kam halt raus, nein, es geht jetzt wieder nicht, weil es nicht einer, glaube ich, Spielplatzverordnung, Gestaltungsverordnung oder so ähnlich entsprechen würde. Das ist halt wieder eine komplette, also eine Unverschämtheit natürlich der Künstlerin gegenüber, aber auch eine weitere erneute Blamage für die Stadt, für die Kunststadt oder auch die Landeshauptstadt Wiesbaden, die nicht in der Lage ist, solche Projekte zu realisieren, zu kommunizieren. Ich denke, ein solches Projekt müsste von Anfang an in die Öffentlichkeit, dass die Stadtbevölkerung weiß, aha, da passiert was. Natürlich ist Kunst immer ein Streitpunkt, aber wenn man das erklärt, kann man sich ja auch Verständnis oder sogar Begeisterung wecken. Und so fand das alles halt hinter den berühmten Wiesbadener verschlossenen Türen mal wieder statt. Und ja, das Ergebnis ist einfach schade.
Und es ist leider nicht die erste Blamage. Wir hatten schon mehrere. Im Beirat, wollt ihr euch des Themas nochmal annehmen?
Das ist geplant. Ich glaube, wahrscheinlich ist es das Thema, das Bonvicini-Kunstwerk doch noch zu kriegen. Ich glaube, das ist jetzt relativ hoffnungslos, aber wer weiß. Aber wahrscheinlich sollte die Beschäftigung dann eher damit sein, diesen Prozess insgesamt nochmal zu hinterfragen und vor allem für die Zukunft zu schauen, dass es so dann besser nicht mehr gehen sollte, sondern dass man vielleicht in Zukunft vernünftige Wege findet, wie man mit solchen Projekten umgeht.
Und wer jetzt dringend mal was Positives hören möchte, das kommt jetzt. Darüber habe ich mit dem Kulturdezernenten Axel Imholz gesprochen. Nach all den niederschmetternden Nachrichten aus dem Kulturbereich, um nicht zu sagen Katastrophenmeldungen, gibt es zumindest in Wiesbaden eine erfreuliche Neuigkeit, ein Meilenstein. So haben Sie gesagt. Gerade wurde der lang erwartete Kulturentwicklungsplan vorgestellt. In Kürze wissen wir also, wo es kulturell langgehen wird in unserer Stadt. Wie optimistisch sind Sie, dass die 66 Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, auch umgesetzt werden in nicht so ferner Zukunft?
Also ich halte mich an das, was in dem Plan mal festgehalten wurde. Diese Maßnahmen sind nicht alle Sofortmaßnahmen. Es ist wohlweislich differenziert worden zwischen Punkten, die in kurzer Zeit in Angriff genommen werden können und anderen Sachen, die auch einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, das ist dann der äußerste Rahmen für Maßnahmen, die aufgelistet wurden, darstellen. Wir dürfen nur nichts vergessen davon. Also immer wieder nachkontrollieren, ist das schon in Angriff genommen worden, sind wir in der Vorplanung. Auch dafür muss man dann einzelne Schritte frühzeitig vereinbaren, damit klar ist, das Arbeitsprogramm steht nicht nur auf dem Papier, sondern es wird auch abgearbeitet. Deswegen werden wir auch im Kulturamt einen Bereich haben, der sich mit dem Thema Kulturentwicklung schwerpunktmäßig beschäftigt, damit es nicht von irgendjemand nur nebenbei mal gemacht wird, jedes Vierteljahr mal aus der Schublade geholt wird, vielleicht mal ein Haken hinter eine einzelne Maßnahme gemacht wird, okay, haben wir erledigt. Und dann haben wir einen engagierten Kulturbeirat, dessen Hauptaufgabe auch ist, die Kulturentwicklungsplanung zu begleiten. Und auch die werden mit Sicherheit regelmäßig bei uns einen Bericht einfordern. Wie weit seid ihr? Warum seid ihr nicht schon weiter? So, und das sind die Diskussionen, die dann in den kommenden Jahren zu führen sind, bis wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt ist das meiste abgearbeitet oder aber auch die Bedingungen haben sich so geändert, dass wir einen neuen Plan brauchen.
Wann rechnen Sie denn konkret damit, dass mit der Arbeit begonnen wird? Also schießt jetzt Corona quer, dass man sagen muss, ja, wir würden ja gerne, aber leider geht das nicht, weil wir so lahmgelegt sind, weil alle lahmgelegt sind.
Also die Corona-Situation macht das Arbeiten auch für die Verwaltung nicht leichter, das ist so. Aber wenn ich jetzt schaue, wir haben ja trotz Corona an diesem Plan weitergearbeitet, in Arbeitsgruppen, in Kleinarbeitsgruppen, zum Teil auch in Telefonkonferenzen. Also Arbeiten ist schon möglich, nur unter anderen Rahmenbedingungen. Das Wichtigste ist erstmal, dass der Plan, wie er vorliegt, vielleicht noch mit kleinen Änderungen durch Stadtparlament, das müssen wir noch abwarten, erstmal beschlossen wird. Nur dann ist es ein Arbeitsauftrag. Bisher ist es wirklich nur ein Papier, ein Entwurf, der vorgelegt wurde. Und mit der Beschlussfassung haben wir dann die Möglichkeit, das Geld, was im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung steht, ganz allgemein beschrieben für Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan, dann auch schon sehr schnell konkret umzusetzen. Und das auch nicht nur durch Arbeit im Kulturamt, sondern auch das wieder im Dialog mit Kulturschaffenden, weil wir machen es nicht für uns selber, sondern für das kulturelle Leben in der Stadt.
Was gefällt Ihnen denn am Kulturentwicklungsplan am besten?
Also am besten gefällt mir, dass in der Breite die Kulturarbeit dargestellt und aufgearbeitet ist und die Bedarfe sich auch nicht auf einzelne Schwerpunktthemen konzentrieren. Man hätte ja auch sagen können, das habe ich am Anfang gesagt, Wiesbaden soll in Zukunft die Stadt des Tanzes sein. So, und man setzt halt einen großen Block, alles um den Tanz, große Performance-Festivals und Ballettwoche im Staatstheater und. Ich meine, Wiesbaden tanzt haben wir als eine Wochenendveranstaltung in Wiesbaden, aber das könnte man, hätte man theoretisch ja zum großen Thema für Wiesbaden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt des Tanzes in Deutschland schon gibt. Wahrscheinlich wären wir einzigartig gewesen. Aber wir sind genau bei dem geblieben, was wir in den letzten Jahren auch gemacht haben. Wir wollen die Kultur in ihrer Breite, in ihrer Vielfalt fördern und haben überall Bausteine entdeckt. Und wir ist nicht das Kulturamt, nicht der Kulturdezernent, sondern die vielen Kulturschaffenden, die sich eingebracht haben, die Bürgerinnen und Bürger, identifiziert und aufgeschrieben und dann versucht, sie in eine Reihenfolge zu bringen, eine zeitliche. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. So besondere Lieblingsprojekte hätte ich jetzt persönlich keine. Wir hatten einen Workshop mit jungen Leuten extra gemacht. Da ist dann eine Idee platziert worden, die steht im Plan, glaube ich, nicht drin, wenn ich es habe. Das war eine junge Studierende, die dann erzählt hat, ja, also in der Stadt, wo ich herkomme, da gibt es ein Performance-Fest, Stadtfest, wo an verschiedensten Stellen dann im Bereich darstellende Kunstsachen laufen, Lesungen auch stattfinden können, wo ich dachte, ja, sowas hatten wir noch nicht in Wiesbaden, das könnte man auch mal probieren. So, es kommen ganz viele Ideen. So, wir müssen nur aufpassen, wir haben nachdem wir alles festgehalten haben, dass nichts verloren geht und auch Ideen, die nicht im Plan jetzt festgehalten sind, vielleicht doch noch eine Chance haben.
Wenn alle diese Ideen, die da eingeflossen sind in den Kulturentwicklungsplan, wenn die sich alle realisieren ließen, in welcher Stadt würden wir dann leben?
Also ich sage erstmal, es werden nicht alle realisiert. Weil meine Grundaussage ist und bleibt, Kultur ist nicht planbar. So, und es gibt Ideen, die klingen heute ganz toll. Es gibt auch Menschen, die sind Feuer und Flamme und wollen das umsetzen. Und dann kommt das Leben. Corona ist das beste Beispiel und dann sagt man, nee, ich mache jetzt lieber was anderes. Und so wird es uns auch gehen. So, aber wenn wir im Wesentlichen das auf den Weg bringen, ganz, ganz praktisch, was da drin steht, dann wird die Kultur in Wiesbaden noch lebendiger und die vielen Kulturschaffenden in der Stadt können auch weitaus beruhigter arbeiten, also nicht ruhig. Ruhe und Kultur passt auch nicht so gut zusammen. Ein bisschen Unruhe muss schon sein. Aber nicht die Sorge um die eigene Existenz. Gibt es unsere kleine Bühne in einem Jahr noch oder geht uns das Geld aus? So, dass wir ein bisschen Stabilität auch mit reinbringen, aber immer noch die Freiräume lassen, dass sich auch ganz neue Sachen entwickeln können. Auch da gilt wieder die Aussage, was heute nicht im Kulturentwicklungsplan drinsteht, kann morgen trotzdem stattfinden. Diese Möglichkeiten haben wir und das wollen wir ausdrücklich auch. Ich bin gespannt und ich bin neugierig, das bin ich auch die ganze Zeit und ich bin voller Absicht, möglichst viel von dem auch umzusetzen, wenn wir die Menschen haben, die es auch umsetzen wollen. Es bleibt immer dabei, es ist nicht die Kulturverwaltung, die die Kultur hier ausfüllen soll, sondern es sind die Menschen, die aus eigenem Antrieb, aus Überzeugung, die auch mit viel Euphorie an die Themen rangehen. Die können das im Zweifelsfall dann auch mit viel mehr Begeisterung und auch Leidensfähigkeit, das gehört auch mit dazu, als wir das hier vom Kulturdezernat aus machen können. Und dann sind wir auch diejenigen, die das mit Begeisterung unterstützen.
Soweit Axel Imholz. Ein Kommentar dazu, Dirk?
Ja, eigentlich kann ich mich fast dem Kulturdezernenten anschließen und mit dem Unterschied, dass ich noch betonen würde, dass wir ihn natürlich als dann doch Hauptverantwortlichen beim Wort nehmen, als Kulturbeirat sicher, das sagt er ja schon sehr richtig, dass wir da immer ein Auge drauf haben werden und ich würde vielleicht die Aufforderung noch ein bisschen erweitern in die Bevölkerung hinein, also in die Kulturschaffenden sowieso außerhalb des Kulturbeirats, aber auch in das potenzielle Publikum, dass sie sich durchaus mal dieses doch nicht ganz dünne Werk zur Hand nehmen, durchlesen oder zumindest mal reinschmökern und dann sagen, das ist aber was, das will ich jetzt aber auch, dass das passiert in Wiesbaden und dann da auch von sich aus ein bisschen dranbleiben und sagen, immer wieder fragen, was ist denn jetzt damit? Und dann kann sicher was werden.
Und jetzt Zeit für Musik. Wir würdigen 50 Jahre Queen mit Bohemian Rhapsody. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Chefredakteur von Sensor, Dirk Fellinghauer. Im Kulturbereich hat es eine ganze Reihe von Neubesetzungen gegeben. In der Musik- und Kunstschule, der Volkshochschule, im Stadtarchiv, im Museum und andere mehr. Dirk, sind dir die Neuen schon mit Taten aufgefallen?
Mit Taten, es ist natürlich jetzt auch gerade schwierig für die neuen Leute. Das ist natürlich im Moment etwas eingeschränkt, sind die Möglichkeiten, Taten zu vollbringen. Von daher muss ich jetzt gerade überlegen, also selbst die Kontaktaufnahmen waren überschaubar. Den Museumsdirektor Dr. Henning habe ich mal am Rande einer Pressekonferenz wenigstens kurz kennengelernt. Da haben wir kurz gesprochen. Mit Monique Bär war ich verabredet zu einem Austauschgespräch mit der Referentin für Bildende Kunst, was dann kurzfristig wieder abgesagt werden musste. Vielleicht grundsätzlich, was mir positiv auffällt, dass auf einmal ganz viele Frauen in Führungspositionen hier sind in der Stadt. Das hat es, glaube ich, in dieser Geballtheit bisher nicht gegeben.
Ja, genau. WVV auch.
Genau.
Wie heißt das wieder? Also das ist Wiesbaden, der Konzern, also Stadt.
Genau, ja. Der große Stadtkonzern, die Wiesbaden WVV Holding eben und die Führungsposition in den kulturellen Einrichtungen. Also ich kann tatsächlich jetzt nicht so viel sagen, was ich schon wahrgenommen hätte, aber ich denke, im kommenden Jahr wird das sicher spannend werden, wenn die neuen Personen sich auch richtig entfalten können, dann hoffentlich unter reguläreren Bedingungen.
Also nichts, was wir schon so richtig mit Schmackes loben können, aber auch.
Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie in teilweise große Fußstapfen oder Positionen von Vorgängern übernommen haben, die sehr, sehr lange in den Positionen waren. Vielleicht ist man da auch erstmal ein bisschen zurückhaltender und kommt nicht gleich mit der großen Trompete raus, sondern.
Ja, auf jeden Fall haben wir in diesen Fällen nichts zu kritisieren. Wir kommen zu dem nächsten Punkt. Die Aufreger. Wo hat Politik, beziehungsweise deine Aufreger, Dirk, wo hat Politik versagt, wo hat sie funktioniert in diesem Jahr? Fazit.
Fazit. Also, ja, Versagen ist ein Begriff, mit dem ich immer etwas vorsichtig umgehe. Natürlich sind das alles trotz allem immer Menschen dazwischen und unzählige Faktoren, die in Dinge mitspielen. Aber was auf jeden Fall eine komplette Pleite war, was ich ja an Wahllokal an den Wahlurnen gezeigt hat, das war natürlich das Thema Citybahn, und das, glaube ich, das kam auch nicht von ungefähr, sondern da wurden, glaube ich, sehr, sehr viele Fehler seitens der Verantwortlichen gemacht. Angefangen wieder eigentlich mit der Kommunikation, was, das kann man dann vielleicht gleich weiterführen als ein Grundproblem vieler agierender Akteure hier in der Stadt, also in der Stadtpolitik, in der Stadtspitze, dass einfach immer zu wenig kommuniziert wird, vielleicht auch falsch kommuniziert wird. Also beim Thema Citybahn würde ich sagen, da wurde, ich glaube, ich war bei der Veranstaltung, als der Gestaltungsbeirat, als es um das Thema ging, Citybahn und Stadtgestaltung. Und da kam bei mir auf einmal der Wow-Effekt, da habe ich gemerkt, was das mit der Stadt auch machen könnte, was hier neue Plätze entstehen könnten, dass es eben nicht nur darum geht, dass da irgendwas Neues durch die Straßen fährt, sondern dass das viel umfassender ist. Und diese Bilder, die wurden einfach nicht gezeigt, also als es viel zu spät war. Da hatte man die Horrorbilder längst in den Köpfen von den angeblich abgeholzten Bäumen. Und das war, glaube ich, ein großes Manko oder was versäumt wurde, um dieses Thema in die Stadt reinzubringen von Anfang an und dann vielleicht auch mehr Verständnis zu schaffen.
Ja, fällt dir noch etwas ein, spontan? Also wir wollen auch nicht lange suchen, nur etwas, was klar auf der Hand liegt.
Was auch noch jetzt natürlich in der Corona-Pandemie, da geht es wieder um Kommunikation, der Umgang nochmal mit den Betroffenen, insbesondere mit den Gastronomen. Da wurden, glaube ich, immer die Fehler begangen und auch, aber ich glaube auch nicht nur bei den Gastronomen, sondern immer mit den jeweils betroffenen Gruppen, dass eben nicht mit diesen Gruppen gesprochen wird, sondern diese jeweils dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wenn wieder neue Beschlüsse, Einschränkungen und so weiter gefasst wurden. Und sicher wäre da, wenn man früher oder bevor man Entscheidungen oder im Entscheidungsprozess schon mit den Menschen spricht, kann man da sicher bessere Ergebnisse erzielen und oder wenn dann halt auch schwere Entscheidungen getroffen werden müssen, dass die dann besser verstanden werden können und akzeptiert werden.
Ja, ein Problem ist, fällt mir dabei ein, auch, ich glaube, du hast es vorhin auch angesprochen, dass so viele verschiedene Stellen in Wiesbaden, verschiedene Ämter beteiligt sind an bestimmten Problemen, Feldern, ich sage jetzt mal Problemfeldern. Und das ist sehr schwer, die zusammenzubringen als gleichrangige Partner auf Augenhöhe. Mhm. Jedenfalls habe ich das auch schon oft gehört aus der Verwaltung, dass es sehr schwer ist, weil da geht es um Eifersüchteleien und jeder möchte seins behalten und nichts abgeben und so weiter. Und dann kommt es nicht zu Lösungen, die wir dringend brauchen.
Ja, das glaube ich, das erlebt man sicher immer wieder.
Und das hast du auch schon oft gehört.
Vielleicht hilft da ja jetzt, ich glaube, es ist ja gerade ein neues Digital, wie nennt sich das dann, ein Amt für Digitales in Entstehung. Vielleicht lernt man da, was man im menschlichen, also im zwischenmenschlichen, persönlichen nicht schafft. Vielleicht kann da das Digitale ein bisschen nachhelfen, helfen, um diese vielen unterschiedlichen Stationen und Stellen, die für Dinge zuständig sind, ein bisschen übersichtlicher zusammenzuführen. Und
anderes Thema, Demonstrationen in Wiesbaden. Ist für den Sensor eigentlich der Umgang mit Querdenkern ein Thema gewesen?
Es ist ein Thema bisher eher der Beobachtung. Also was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, ist, dass wir ein allzu großes Forum bieten für diese sogenannten Querdenker. Ich denke, es finden ja relativ viele Demonstrationen, Spaziergänge und wie sich das alles nennt, in Wiesbaden statt. Jetzt am letzten Freitag habe ich gesehen, auf dem Mauritiusplatz im Vorbeigehen sind da ein gutes Dutzend in weiße Schutzanzüge bekleidete Menschen über den Platz gelaufen und haben Durchsagen, Parolen die kamen vom Band und wo man erstmal nicht wusste, was das ist, sah aus wie eine Street-Art-Performance irgendwas. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen oder rausgekriegt, dass es da um das Thema schwarze Wahrheiten geht, was wieder eine neue Strategie der Querdenker ist, die sagen, sie wollen die Forderungen sozusagen der Regierung oder die Maßnahmen überhöhen, so übertrieben darstellen, dass damit dann ein Effekt erzielt wird, dass man sagt, das will ich auf keinen Fall, also über einen Umweg. Da gibt es ein ziemlich ausführliches Papier dazu, ein theoretisches von einem Journalisten und Soziologen, der genau diese Theorie beschreibt. Und also da ist es dann schon so, dass wir darüber berichten, um praktisch aufzuklären. Und in einem Editorial habe ich mich auch mal mit einem Halbsatz, glaube ich, nur kritisch geäußert oder klar gemacht, dass ich von Querdenkern nichts halte, von dieser ganzen Geschichte und habe dann gleich eine böse Mail gekriegt von einem Leser, der erschüttert wäre, wie ich sowas schreiben könnte. Aber das war dann auch eine so kleine Minderheit unserer Leserschaft, wie es auch eigentlich tatsächlich ja die Minderheit auf den Straßen ist, die aber eben durch mediale Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit natürlich größer wirkt, glaube ich, als sie ist. Aber es ist sicher nicht so, dass man es verharmlosen sollte. Also wenn man weiß, was dahinter, wer dahinter steckt, sollte man schon Blicke drauf haben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor mir sitzt ein Experte für Start-ups in Wiesbaden. Ich weiß darüber nichts, Dirk. Klär mich und alle anderen, die auch wenig oder nichts darüber wissen, auf. Wie sieht die Start-up-Szene aus? Ihr berichtet ja immer wieder im Sensor darüber.
Ja, sie sieht sehr aufregend aus. Sie wächst. Sie hat einen besonderen Charakter, würde ich sagen. Und eigentlich kann man fast sagen, wir berichten immer mal wieder und auch sogar immer mal wieder in einer Titelgeschichte, so auch jetzt in der aktuellen Ausgabe. Und was mich da freut, ist festzustellen, also ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu Startups, weil das ist ja schon auch ein großes Klischee, mit irgendeiner x-beliebigen Idee das schnelle Geld machen, am liebsten mit irgendwelchen sondern Influencern, die nichts anderes tun, als sich in tausend Winkeln in Posen zu fotografieren und so weiter. Und jetzt haben wir wieder mal einen kleinen Rundgang durch die Wiesbadener Startup-Szene gemacht und haben festgestellt, dass es hier vielen durchaus auch auf mehr als nur auf das schnelle Geld ankommt, dass hier auch Werte wichtig sind, dass Themen wie Nachhaltigkeit oder dass man eben Produkte oder Ideen schaffen will und realisieren will, die mehr sind als nur irgendwas. Und das ist das eine, dass es nicht nur um Geld geht, aber andererseits geht es dann doch wiederum um Geld, und zwar um das Investorengeld. Und das ist etwas, was in Wiesbaden bisher sehr noch großer Nachholbedarf ist. Dass eben, man sollte ja denken, reiche Stadt Wiesbaden, hier gibt es ganz viele, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und da hat sich jetzt das Investorennetzwerk Wiesbaden gegründet, die genau diese Idee haben, die Geldgeber, die potenziellen mit den Startups zusammenzubringen. Da finden immer ganz spannende Veranstaltungen, Pitch-Veranstaltungen statt, wo die Ideen vorgestellt werden und dann direkte Kontakte entstehen. Und ja, und
da. Kann Wiesbaden zur Startup-Stadt werden?
Es kann sicher zu einer Startup-Stadt werden, zu einer wichtigen auch, ist erst recht im Zusammenspiel mit der Region, mit Mainz, mit Frankfurt auch. Da gibt es, oder Mainz-Wiesbaden allein wäre sicher schon eine spannende Achse. Zum Beispiel gibt es in Mainz den, wie heißt der, Gutenberg Digital Hub, oder Digital, ich glaube Gutenberg Digital Hub. Und hier ist ja der Heimathafen als ein großes Zentrum, was hoffentlich im nächsten Jahr auch klar wird, dass das noch größer wird in Richtung Altes Gericht. Also ich glaube, die Macher sind da, die Ideen sind da, die möglichen Orte sind da. Und was noch Nachholbedarf ist, ist sicher das Klima. Also das ein Klima in der Stadt, wo Leute sagen, es ist cool, hier zu sein. Da schließt sich dann vielleicht wieder der Kreis zu unseren Themen. Was macht die Innenstadt aus? Was für ein Kulturangebot gibt es in der Stadt? Das spielt halt alles zusammen. Wir waren mal ganz kurz noch auf einer Reise in Genk, nicht zu verwechseln mit Gent. Und dort hat der Bürgermeister einen spannenden Vortrag gehalten, dass sie eine Zahnradstrategie haben in der Stadt, dass eben die verschiedensten Felder ineinander greifen. Das würde ich gerne hier der Stadtspitze mal empfehlen. Schaut mal nach Genk.
Genk, Belgien.
Richtig.
Ja, schaut mal nach, wir schauen alle nach Genk. Zu guter Letzt ein Ausblick für 2021. Fällt dir etwas dazu ein oder lieber nicht?
Mir will gerne was einfallen. Also zum einen vielleicht ein Zitat von Philipp Kehl, dem Verleger des Diogenes Verlages. Der schreibt immer einen wunderschönen Brief, wenn er seine Halbjahresprogramme verschickt. Er hat geschrieben, diese Zeit ist aber auch faszinierend, weil wir immer vorsichtiger damit werden, uns auf etwas zu freuen, obwohl wir das bis dahin als selbstverständlich empfunden haben. Auch haben wir aus der Situation heraus viel Neues ausprobiert, worüber wir sonst lang diskutiert hätten. Das hat uns Glück gebracht. Und dazwischen stellen wir fest, dass wir das, was wir stets versucht haben, endlich können, nämlich im Moment zu leben.
Und ich füge noch etwas Konkretes hinzu. Der Kulturetat für nächstes Jahr ist unverändert. Und das ist ja auch eine gute Nachricht.
Auf jeden Fall. Das kann uns noch viele Momente bescheren.
Und das war's für heute. Danke, Dirk Fellinghauer, fürs Kommen.
Vielen Dank, Jutta. Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak, aber vorher noch ein Wort zu X-Ground. Wir beide, das heißt der Sensor und Radio Rheinwelle, sind Medienpartner von X-Ground und möchten nochmal daran erinnern, dass es noch die ganze Woche über viele schöne Filme on demand gibt. Zu finden auf www.xground.com. Und diese Sendung heute können Sie nachhören auf wiesbadener-kulturgespräche.de. In unserem X-Round-Special am Samstag haben wir passend zu Ehren von Ennio Morricone Cinema Paradiso in einer Version mit Daniel Hope gespielt. Heute zum Ende der Sendung eine vielleicht noch schönere Interpretation von Till Brönner. Cinema Paradiso.